herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster. Mit mir dabei, wie immer,
die Claudia, hallo.
Und ich bin der Patrick. Guten Abend. Ja, da sind wir wieder. Folge 2. Es ist die dritte Ausgabe, die zweite Folge, weil wir natürlich korrekterweise bei 0 angefangen haben zu zählen. Ich habe jetzt gerade gesagt, Episode 3. Wir haben dummerweise, oder eigentlich hatten wir für Episode 1 einen lustigen Titel überlegt, aber wir hatten dann Copyright-Bedenken. Den wollten wir uns dann, jetzt nicht von Disney Episode verklagt 1. werden, deswegen haben wir das gelassen.
Nein, beim Thema Security, was wir da hatten, hätte das gut gepasst mit der
dunkle Bedrohung gut gepasst, aber man möchte halt heute nicht von Disney verklagt werden. Ich glaube, die verstehen da wenig Spaß. Ja, da sind wir wieder. Wir haben viel nettes Feedback auch zu der letzten Folge bekommen. Wir haben ein paar weitere iTunes-Bewertungen bekommen. Vielen Dank dafür. Auch immer fleißig weiter bei iTunes bewerten. Das hilft uns nämlich, dass dieser Podcast gefunden wird. Und ich hatte dann tatsächlich letzte Woche auch eine Mail bekommen, dass wir in irgendeinem komischen Podcast-Ranking irgendwie Platz 32 haben. Gott weiß, was das für ein Ranking war. Keine Ahnung. aber immer schön weiter bewerben. Hinterlasst auf jeden Fall auch Feedback. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben für diesen Podcast immer noch kein echtes Konzept und das hilft uns auch ein bisschen da, ein passendes Konzept zu finden. Jetzt hatten wir ja die letzten Folgen immer so ein bisschen unter ein größeres Thema gestellt. Heute haben wir einen lustigen Blumenstrauß an Themen.
Ein buntes Sammelsurium. Natürlich geht es mal wieder um Security. Jetzt kann man natürlich nicht jede frische Security-Lücke sich vornehmen. Ich glaube, dann würde man diesen Podcast nur darüber machen. Aber zwei schöne haben wir heute. Dann wollten wir euch ein bisschen erzählen über Hersteller-Community-Programme.
Genau, ich bin überraschenderweise wieder mal dabei.
Genau, ganz unerwartet. Tatsächlich unerwartet diesmal, aber sonst hieß es ja nur immer, ach, das habe ich gar nicht erwartet.
Genau, aber diesmal war es ein bisschen überraschend, aber dazu gleich mehr. Genau. Wir wollten ein bisschen was über unsere Toolchains erzählen, also die Tools und was wir so im täglichen Einsatz haben, um unseren Job zu machen. Und einen großen Teil davon durfte man dann, ich glaube, vorletzte Woche auch mal wieder zum Einsatz bringen. Da haben wir nämlich 3 schöne Tage in einem Datacenter verbracht. Und da ist uns auch mal wieder klar geworden, warum das eigentlich eine ziemlich gute Idee ist, sein Zeug da hinzustellen.
Genau, hatten wir auch letztes Mal schon angekündigt, dass wir darüber mal kurz plaudern wollen. Thema Zero Trust würden wir ganz gerne einmal anschneiden, auch im Rahmen von Data Center muss man sich über solche Sachen Gedanken machen. Wir wollen jetzt mal konkret auf die Warnseite von Zero Trust eingehen. Ja, und dann haben wir, glaube ich, am Ende noch Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja.
Der uns mal
Die hat man ja immer.
Ja, oh, heute, also, ne? Ich habe immer noch Puls.
Ja.
Genau, aber kommen wir zum ersten Thema. Ein Thema, wo viele dann auch immer Puls bekommen, nämlich beim Thema Security. Und VMware hat da mal, ich will jetzt nicht sagen still und heimlich, eine Lücke gestopft, aber es ist mal wieder eine Security-Lücke. Wir reden von der VMSA 2022-004, die durchaus bemerkenswert ist, weil wir reden bei Virtualisierung ja immer davon, dass unsere virtuellen Maschinen alle so schön gekapselt sind und was in der virtuellen Maschine ist, bleibt in der virtuellen Maschine, also ähnlich wie in Las Vegas. Und wie wir leider schon ein paar Mal feststellen mussten und auch diese Lücke mal wieder zeigt, dem ist nicht so. Konkret geht es nämlich dabei, dass VMware Lücken gefixt hat, die den Ausbruch aus einer VM ermöglicht haben. Gefunden wurde das Ganze im Rahmen eines chinesischen Hacking-Events. Tian Fu Cup, der war letztes Jahr im Oktober. Und da haben Sicherheitsforscher tatsächlich eine Lücke gefunden, die sie dann im Rahmen von einem Responsible Disclosure Verfahrens halt dann auch VMware gemeldet haben und VMware hat das Ganze dann auch relativ zeitnah gefixt. Interessanterweise, vSphere 6.7 wurde letztes Jahr im November schon gefixt, für 6.5, 7.0 Update 1 und Update 2 kamen die Fixes jetzt im Februar. Was da ein bisschen bemerkenswert bei ist, ist, dass VMware ESXi 7.0 Update 1 und 2 gefixt hat, nämlich mit den Updates 7.0 Update 1e und 2e. Jetzt hat man ja letzte Woche schon oder vor zwei Wochen schon mal berichtet, dass ja Update 3c, das war Update 3c, ne?
C.
Genau, raus C, ist, genau. Was das dann auch fixt, aber VMware hat dann in diesem Fall auch noch mal rückwirkend Updates veröffentlicht. Nicht ohne auch anzumerken, dass es dabei einen lustigen Flaw geben kann, wenn man nämlich zum Beispiel seine 7.0 Update 1 Maschinen auf Update 1e aktualisiert hat. Ja, und dann das Update 2 einspielt. Wenn es 2e ist, ist alles gut. Wenn es nicht 2e ist, dann hat man nämlich eine geschlossene Sicherheitslücke wieder aufgemacht. Da muss man also ein bisschen
schön aufpassen.
Ein bisschen aufpassen. Die Lücke ist jetzt nicht unkritisch. VMware bemerkt dabei auch, dass sie diese Lücke in der Wildnis nicht gesehen haben. Das spricht ein bisschen dafür, dass diese Lücke tatsächlich dann entdeckt wurde und dann halt auch direkt VMware benachrichtigt wurde, um das Ganze dann zu schließen. Konkret sind Administratorrechte innerhalb einer VM notwendig. Und konkret genutzt wird der USB-Controller. Ja, genauer gesagt gibt es da eine Use-After-Free-Vulnerability und eine Double-Fetch-Vulnerability. Im ersten Fall geht es halt darum, dass ein genutzter Speicherbereich bzw. ein Pointer, der auf einen genutzten Speicherbereich nicht gelöscht wird, nachdem dieser Speicherbereich dann freigegeben wurde. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass man diesen Speicherbereich dann halt verwendet auf hässliche Weise und damit dann eine Code-Ausführung ermöglicht. Das zweite, diese Double-Fetch-Vulnerability, beschreibt halt einen Weg, wo es eben einen privilegierten und einen unprivilegierten Prozess gibt. Der privilegierte Prozess einen Speicherbereich beschreibt. Und dieser unprivilegierte Prozess nachher die Möglichkeit hat, diesen Speicherbereich dann auch zu nutzen. Da geht es dann einfach darum, dass in diesem Fall aus Sicht der Security das nicht vernünftig getrennt wurde. Updates sind raus. Es sind definitiv Updates für den ESXi, nicht fürs vCenter. Das vCenter ist also nicht betroffen. Und was da auch ganz interessant war, es gab dann so ein FAQ zu dieser Sicherheitslücke und da hattest du eine ganz lustige Sache ausgegraben. Betrifft Kunden von Dell EMC, VxRail, Simplivity, Nutanix, was auch immer. Die sollten nämlich aufpassen, wenn sie diese Security-Updates installieren.
Ganz genau. Grundsätzlich, wenn du solche Hyper-Converged-Lösungen hast, die auf, das gilt natürlich auch für Hyper-V-Lösungen, also sprich, wenn wir auch Nutanix etc. angucken, wie VxRail, Simplivity, die sind alle paketiert, kommen alle mit einem Update-Manager vom Hersteller, der einem im Zweifel die kompatiblen Versionen anbietet und nicht das aktuellste Security-Fix. Es gibt es Hersteller, die das ausschließen. Er sagt, aus Kompatibilitätsgründen dürfen nur die Versionen, die freigegeben sind, vom Vendor installiert werden. Ist meines Wissens bei VxRail so. Bei Nutanix wird ganz konkret gesagt, nein, Sicherheitspatches innerhalb der gleichen Major-Version sollen unbedingt installiert werden, gar kein Problem. Also da muss man ein bisschen drauf auch aufpassen, wenn man solche Infrastrukturen dann nutzt.
Eigentlich ganz lustig, ne? Weil normalerweise ist ja das auch genau immer das Argument, was da angebracht wird, solche Lösungen einzusetzen. Dann hast du halt alles aus einem Guss. Aber gut, salopp gesagt, VxRail wollen wir beide eh nicht mehr machen.
Ich hoffe, es ist besser geworden. Ich hoffe es auch für alle, die damit arbeiten müssen.
Genau. Aber das ist eine andere Anekdote, die können wir vielleicht bei Zeiten mal erzählen.
Ich glaube, wir hatten Pech.
Oh, da hatten wir aber verdammt viel Pech. Da hatten wir aber
das
verdammt
war sehr viel Pech.
Pech.
Sehr also, viel Pech.
Ja, Karma. Also muss man klar sagen, ne, Lücke, schön die Patches installieren, dann sind wir da safe. Man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass das eine Lücke ist, die einfach zu exploiten ist, zumal Administratorrechte innerhalb des Gastbetriebssystems gebraucht werden. Man kann Workaround implementieren, indem man halt schlicht und ergreifend den USB-Controller aus der VM-Config entfernt. Dann ist das auch erstmal umgangen. Ganz klar, installiert einfach die Patches, dann ist alles schick. Jetzt ist natürlich die Frage, warum kann das zu einem Problem werden, wenn ich in der Lage bin, aus meiner VM auszubrechen? Und da gibt es eine sehr einfache Antwort. Ransomware. Das ist nämlich so das andere Thema, was jetzt die letzten, ja, ich will mal sagen, Tage so auch bei Twitter und so durchgegangen ist. Da gibt es eine Ransomware namens Lockbit und die hat es ganz dediziert darauf abgesehen, auch ESXi Systeme zu infizieren. Und ja, statt die Daten innerhalb einer VM zu verschlüsseln, geht man einfach hin, benutzt den Hypervisor und verschlüsselt einfach die Volumes, auf denen die VMs liegen, beziehungsweise man verschlüsselt einfach die Form-DKs, die Form-X-Files und so weiter und so fort. Typischerweise sieht der Angriffsvektor so aus, dass der Angriff entweder über Root Access erfolgt, sprich wenn SSH aktiviert ist für den ESXi, wenn der Hypervisor nicht im Lockdown-Mode läuft, alternativ dann halt über das vCenter, in diesem Fall häufig dann über erbeutete Active Directory Credentials, wenn das vCenter ans AD angebunden ist und darüber werden dann die ESXi-Server quasi hops genommen. Problem dabei ist natürlich, das ist natürlich dann auch jetzt so ein ganz anderer Angriffsvektor. Ne? Bisher hat man sich ja mal versucht, dagegen zu schützen, dass häufig dann halt meistens sind es ja Windows-Server, dass die halt infiziert werden, die Daten dort verschlüsselt werden. Wenn man natürlich auf der Ebene darunter ansetzt, dann wird das natürlich sehr schnell sehr, sehr hässlich. Also muss man dazu sagen, den Fall hatten wir jetzt noch nicht gesehen, aber es gibt definitiv dokumentiert Fälle, wo ESXi-Systeme angegriffen wurden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Hyper-V. Das muss man an der Stelle mal ganz offen sagen. Wir reden natürlich häufig hier über VMware ESXi oder vSphere allgemein. Kann natürlich Hyper-V-Maschinen genauso betreffen. Meiner Ansicht nach wahrscheinlich sogar einfacher als ein ESXi, weil er einfach schlicht deutlich weniger Angriffsfläche bietet. Aber da gibt es interessanterweise auch ein paar Mechanismen, muss ich auch gestehen, man so ein bisschen so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Also zum Beispiel das Thema TPM 2.0. Jetzt muss man dazu sagen, die meisten Server haben keine TPM-Module. Korrigier mich. Nee, ne? Genau, also sofern zum Beispiel, ich glaube, es geht schon ab 6.7, bei vSphere 7 geht es auch, wenn ein TPM-Modul entdeckt wird, besteht die Möglichkeit, dass dort Keys abgelegt werden, die zur Verschlüsselung von Configs verwendet werden, also dass der ESXi, der Hypervisor, seine Config verschlüsselt. Es gibt die Möglichkeit, Secure Boot zu aktivieren, nach dem Motto, nur wenn das Betriebssystem unverändert ist, wenn die Daten, die Binaries signiert sind, boot die Maschine ordentlich. Und dann gibt es noch eine ganz lustige Sache und das ist tatsächlich ein Advanced Parameter VM Kernel Boot Exec Installed Only, der besagt, führe bitte nur Binaries aus, die bei der Installation dabei waren, die signiert sind und alles andere führst du einfach nicht aus. Das verhindert so ein bisschen, dass jemand Schadcode auf dem ESXi ausführt, weil jeder von uns wird mal festgestellt haben, da ist zum Beispiel komplettes Python drauf. Ist natürlich super, wenn man einem Angreifer direkt alle Tools mitliefert. In diesem Fall, das kann man sich mal angucken, wir verlinken da auch einen ganz lesenswerten Artikel mal in den Shownotes. Da gibt es auch ein paar ganz nette Blogposts zu. Ja, und Blogposts sind auch dann ein schönes Stichwort. Ich saß vor ein paar Tagen auf der Couch, mich erreichte eine E-Mail und ich war erstmal irritiert. Irritiert darüber, dass ich darüber informiert wurde, dass ich auch 2022 wieder mal in das vExpert-Programm von VMware aufgenommen wurde und das, obwohl ich mich eigentlich beworben hatte, aber da musste ich dann am Tag später rausfinden, da gab es wohl eine Pandemie-Ausnahme. Wer im Jahr davor dabei war, wurde automatisch
wieder mit reingenommen. Und im Jahr davor. Und im Jahr davor. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal.
Vielen Dank. Ich glaube, seit 2014 bin ich jedes Jahr mit dabei.
Ja, ich glaube, ich, seit wir uns kennen, jedes Jahr.
Mhm. Ja, ne?
Ja, ne? Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja, was gut, ist denn das eigentlich? An der Stelle muss man vielleicht mal erklären, was das ist, weil das gibt es nämlich tatsächlich von mehreren verschiedenen Herstellern. Der eine oder andere wird sicherlich den schon seit vielen Jahren bekannten Microsoft MVP kennen, so diese Most Valuable Professionals. Es gibt von Cisco ein entsprechendes Programm, dieses Cisco Champion Programm. Veeam hat ein entsprechendes Programm, Veeam Vanguard. Und im Kern geht es einfach darum, dass man, dass die Hersteller Leute belohnen oder ihnen zumindest einen hübschen Status gibt, die sich halt aus der Community hervortun, weil sie zum Beispiel Community-Events organisieren, weil sie Blogs betreiben, weil sie Podcasts aufnehmen, was auch immer. Da geht es in erster Linie natürlich um Technical Influencing. Gut, das, wer meinen Blog liest, wird mit Erschrecken feststellen, da geht es jetzt selten darum, dass ich beschreibe, wie man irgendwas konfiguriert, weil irgendjemand hatte mal gesagt, mein Blog wäre eigentlich nur eine Sammlung von kaputten Sachen. Also die meisten meiner Blogposts handeln davon, dass ich mal wieder über irgendwas Kaputtes gestolpert bin und beschreibe, wie man es wieder heile macht. Ich habe zwei extrem gut laufende Artikel in meinem Blog. Der erste handelt davon, dass man bei einem Exchange 2013, 2016, 2019 nach dem Austausch von Zertifikaten eine leere ECP-Seite vorfindet. Der zweite Artikel, der wahnsinnig häufig aufgerufen wird, ist die mit einem kaputten Vesus.
Ja, ich habe bei meinen Fehlersuchen in beiden Fällen auch deine Artikel gefunden jeweils, was ich dann sehr witzig fand. Okay, das ist der Kollege wieder.
Manchmal finde ich ja, wenn ich dann selber ein Problem suche, auch eigene Blogposts wieder. Muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, oft sind die Sachen genau daraus entstanden. Du hast halt irgendwann mal ein Problem, schreibst dann halt einfach auf, wie du es gelöst hast, entweder für dich selber oder halt auch für die Nachwelt. Ist natürlich bei mir ein relativ starker Fokus auch bei VMware drauf. Insofern auch ich freue mich wieder darüber, auch jetzt in diesem Jahr wieder mit dabei zu sein. Man hat natürlich darüber dann auch Zugang zu Informationen, Webinaren und so weiter, was ganz interessant ist. Aber man muss auch immer damit berücksichtigen, die Hersteller haben natürlich auch was davon. Ne? Du belohnst Leute natürlich dafür, dass sie über deine Produkte reden, Erfahrungen teilen und in der Regel sind es ja auch dann gute Erfahrungen, die geteilt werden. Insofern, ja, sind wir wieder mit dabei. Freue ich mich auf jeden Fall drüber, war eine schöne Überraschung. Ich hatte mich ja eigentlich davon, ich hatte mich jetzt nicht mehr aktiv beworben, weil ich auch dachte, okay, mein Fokus ändert sich ja auch und so richtig was dazu beigetragen hast du auch nicht. Aber ich bin jetzt motiviert, da wieder etwas mehr zu machen. Ja.
Unter anderem ein Podcast.
Könntest du ja dann auch mal, ne? Könntest du ja dich ja auch mal bewerben.
Ich habe keinen Blog.
Es ist nie zu spät, damit anzufangen.
Ja, ich weiß.
Du musst es nur tun.
Ich sammle ja auch immer Ideen. Ich muss das nur mal machen, ja.
Warte mal, haben wir nicht im Büro eine Postkarte hängen? Machen ist viel geiler als wollen oder so?
Ja, ich habe sogar auf meiner Amazon-Wunschliste eine Tasse, wo das draufsteht. Ja.
Gehört deine Tasse eigentlich zu deiner Toolchain?
Ja, selbstverständlich. Ich habe eine Teams-Tasse. Da steht drauf, der Wille war da, ich habe ihn weggeschickt.
Sehr schön, sehr schön.
Ja, gut, ja, wenn wir häufiger mal von interessierten Kollegen oder Kunden auch mal gefragt, was wir denn da so haben, ne, an Tools. Was installierst du, wenn du dein Notebook neu installierst?
Dafür habe ich eine Liste. Du wirst mich jetzt auslachen. Ich habe eine Liste, was ich an Software installieren muss, wenn ich mein Notebook neu machen muss.
Selbstverständlich. Ich habe einen Ordner, wo dann auch alle Keys, die ich brauche, etc. drin liegen, damit das dann schnell geht.
Ja, genau. Habe ich dann häufig auch für gekaufte Software im KeyPass liegen. Aber das ist ja durchaus, durchaus interessant. Gerade hat bei einem meiner Kunden ein neuer Mitarbeiter in der IT eingefangen und wir kamen dann auch so ins Plaudern und er war dann auch dabei, sich seine Umgebung so einzurichten. dabei fällt dann schon auf, jeder hat ja so immer so seine kleinen Tools und Gimmicks, mit denen er sich seine Arbeitsumgebung so einrichtet. Ne? Also ne, die Arbeitsumgebung hat ja auch häufig was sehr, sehr Individuelles. Ich bin jetzt dummerweise kein Developer, ne? Also ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt bei Entwicklern anders ist. Aber wenn wir jetzt mal zusammenschmeißen, was installierst du denn, wenn du jetzt einen neuen Rechner bekommst?
Ich glaube, das ist in der Tat bei uns beiden sehr ähnlich. Klar, Office 365, damit hast du schon mal, bist du schon wieder 80% arbeitsfähig.
Genau.
Also wenn ich einen neuen Rechner bekomme, Office 365, alles da, Mail, Teams, OneNote, alles, was ich da so habe. Dann habe ich dieses Tool MOBA extern zur Verwaltung von SSH-Verbindungen, die wir ja sehr, sehr häufig brauchen. RDP etc.
Oh ja, Gold
sehr,
wert.
Sehr nützliches Tool. Muss ich angucken, ja auch mal schnell, um mal kurz einen TFTP-Server oder dergleichen anzuschmeißen. Da braucht man dann nicht irgendwie 5 verschiedene Tools. Ne? Klar hat man früher dann so Putty oder WinSCP, ist damit dann alles in einem.
Genau, kann man jedem nur empfehlen. Oh ja, genau, du bist auch Team VS Code. Du bist nicht mehr Team
Notepad++,
oder?
Ach, bestimmt seit 3 Jahren nicht mehr.
Ja, ich bin auch irgendwann mal von Notepad++ auf VS Code geschwenkt. War definitiv ein Game Changer. Also ich bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Das ist auch so von der Schwupplizität. Das fühlt sich snappy an, das funktioniert ganz gut. Und für das bisschen Low-Code-Development, was ich mache, für den Spaghetti-Code, den ich da produziere, reicht das. Aber gut, klar, das brauchst du natürlich auch also als typischen Texteditor. Da passt das ganz gut. Ich glaube, KeePass haben wir beide, ne? So für unsere Passwortdatenbanken, die wir da so rumfliegen haben. Was hast du für ein Tool für Screenshots?
Ja, immer noch Screenshot, weil ich mich immer noch nicht mit dem Windows-Snapping-Tool anfreunden kann. Ich finde Screenshot einfach immer...
Will man sich damit anfreunden?
Ich weiß das nicht. Ich höre das bei so vielen. Oh, ich nehme das Snipping-Tool hier. Ich finde das umständlich. Ich nehme mal Screenshot und das macht das dann direkt so, wie ich das haben will.
Ich nehme das Windows-Snipping-Tool. Was kommt denn als nächstes? Ich benutze eine Schreibmaschine für E-Mails? Ja,
ich habe den Satz kürzlich noch gehört. Ich brauche unbedingt dringend jeden Tag das Snipping-Tool.
Also ich glaube, das wäre der Moment, wo ich mein Notebook zuklappe, meinen Kaffee austrinke, mir noch 2 Kekse vom Tisch nehme und sage, schönen Tag noch.
Der Kollege, der es gesagt hat, hatte letztens Snickers dabei. Der hört uns jetzt bestimmt noch zu.
Full-size Snickers?
Nein, Mini-Snickers. Ja, mal hallo an der Stelle.
Genau. Es erinnert mich immer an diesen Comic, wo der Tod bei irgendeiner alten Dame vor der Tür steht zu Halloween und sie dann holen will und sie schmeißt ihm dann einfach Full-Size-Snickers irgendwie in die Tüte und er sagt, ah, alles cool, ich komme morgen nochmal wieder. PowerShell, gut, ist ja eh mit dabei, ne?
Ja, was aber das, tun? Was du da drin halt noch brauchst, ne? Also ich habe da, also klar, PowerCLI immer, ne? PowerCLI, die Module für Microsoft Online, für Exchange Online. Und ich habe einen, weil ich nämlich sehr schlecht bin im. Ja, natürlich. Ich habe ein Modul, das nennt sich Subnet, kann ich sehr empfehlen. Das ist das Erste, was bei mir immer drauf landet, weil ich zu faul bin, im Kopf nachzurechnen. Ich kann das, aber ich bin einfach zu faul dafür. Wenn ich schreibe Get Subnet, dann wird mir auch direkt angezeigt, wie groß mein Subnet da ist. Mein Slash, weiß ich nicht, 27. Da muss ich das nicht immer im Kopf haben.
Genau, allein für den Plausi-Check ist das immer ganz nützlich.
Natürlich.
Bevor man sich da irgendwie irgendwelche lustigen Fehler reinbaut, die man dann 3 Stunden troubleshootet, bevor der Kollege über die Schulter guckt und sagt, ja, guck mal hier, da hast du doch falsches Subnetz, falsche IP.
Ja, den Kollegen kenne ich.
Podcast-Adresse.
Den Kollegen kenne ich.
Ich fühle mich jetzt irgendwie zu Unrecht angeprangert.
Es gibt auch diese wunderschöne diese Webseite, die wir früher alle benutzt haben dafür, wenn wir mal schnell ein Subnetz ausrechnen mussten. Ich glaube irgendwie Subnet Calculator oder sowas. Das ist jetzt überbaut. Ja,
ich finde die immer also nur, wenn ich dann Google über Subnet Calculator suche, dann nehme ich mal den ersten Hit, aber gut.
Genau, seitdem ist das.
Seitdem es dieses PowerShell Tool gibt, reicht mir das. Was wir immer brauchen, XCA. Kann ich jedem nur empfehlen, der mit Zertifikaten rumhantiert, XCA. Ein hübsches kleines Tool, was einem hilft, Signing Requests zu bauen, Zertifikate zu importieren, exportieren in den lustigen Formaten, verschiedene Formaten, Schlüssel importieren, exportieren, braucht man einfach wirklich, wenn man viel mit Zertifikaten rumhantiert. Definitiv Gold wert, ist eine kleine Datenbank hinter, also das Programm läuft ohne Installation und es gibt dann auch ein kennwortgeschütztes Datenbank-File, das heißt, da kann man dann auch wirklich Zertifikate mit privaten Schlüsseln importieren und drin handhaben. Das ist eigentlich ziemlich nützlich. Ja, und dann brauchen wir ja noch unsere ganzen PowerShell-Module, die wir so haben. Klar, PowerShell, hattest du gerade gesagt, die ganzen Module für Exchange Online, für Office 365, für Azure AD, wobei ich da auch immer wieder mit kämpfe, was läuft in der PowerShell, was läuft in der PowerShell Core. Das ist immer ein bisschen hinderlich, je nachdem, was man da gerade hat. Aber das sind so meistens so Sachen, die sammelt man dann irgendwann so in einem Ordner zusammen und wenn man das System neu installiert, dann kommt der Ordner einfach wieder mit dabei und dann läuft das alles wieder. Ein lustiges... Oh,
ich brauche auch sehr oft Visio. Brauchst du das nicht so häufig?
Ja, jetzt wo du es sagst. Ja, Visio muss drauf. Ne?
Excel, man kommt nicht drum rum, ne?
Wenn es so meinst, Excel muss ja auch mit drauf, ne? Also wie sonst
soll man sein... Ja, aber Visio muss ja extra installieren. Visio musst du aber extra installieren.
Ja, klar. Also das muss jetzt ich immer Office 365 nicht dabei, aber...
Genau.
Klar. Ein bisschen dokumentieren muss man ja auch.
Das lässt sich auch nicht vermeiden.
Nee, aber klar, gerade für Dokumentation oder so ist das eigentlich ganz gut. Wenn jemand eine hübsche Alternative zu Visio hat, einfach mal kommentieren, weil Visio ist schon echt schwerfällig, ne? Also mal schnell irgendwas machen ist dann immer... fühlt sich immer falsch an, dann Visio dafür zu nutzen. Also gerade wenn es dann nur so um kurze Drawings geht, dann erwische ich mich dann doch immer dabei, dass ich dann Paint raushole. Aber gut. Das war ja jetzt viel Software. Ein Hinweis noch, Patch My PC. Die Software sieht erstmal ziemlich fishy aus, läuft aber auch ohne Installation, ist aber Gold wert, wenn man nämlich seine Software auch aktuell halten will. Link packe ich dann auch mit in die Shownotes rein. Super, einfach starten, das Ding guckt da mal nach, was man so installiert hat und besorgt sich dann halt entsprechend auf den ganzen Seiten die Software und aktualisiert die und damit hat man dann seine Software auch immer schön aktuell. Ist auch wunderbar geeignet, um in dem ersten Schritt so ein Notebook neu zu installieren, weil dann kann man nämlich aus der Liste einfach auswählen, was man alles installiert haben will. Screenshot, VS Code ist auch alles mit dabei. Einfach nur auf Installieren klicken und dann holt er sich das ganze Zeug von den richtigen Seiten und installiert es. Das war natürlich jetzt alles Software. Du hast auch einen, ne? Ich habe so auch noch so ein bisschen Hardware in meiner Toolbox. Also klar, zum einen schleppen wir natürlich alle immer noch lustig Werkzeug mit uns rum, weil wenn man so ein Rack zusammenklöppelt, da muss man halt auch mal einen Schraubendreher in die Hand nehmen. Kommt nicht mehr oft vor, aber ne, manchmal dann doch. Unmengen an Patchkabeln, Transceiver, was man halt so braucht. Und ich habe einen
Käfigmuttern.
Käfigmuttern
und das Einzugwerkzeug für die Käfigmuttern.
Genau, sonst nimmt man das. Wichtig, macht man nicht mit dem Schraubendreher, Kinas. Dafür gibt es spezielle Werkzeuge. Nee. Und nein, das ist keine
verbogene
Slotblende. Das ist ein spezielles Einzugwerkzeug für Käfigmuttern. Ja? Gibt es wirklich. Käfigmuttern ist auch immer schön. Ne? Ich hatte gestern noch, war ich noch bei einem Kunden, da kam ein anderer Dienstleister an und der sollte irgendwie an dem Tag Zeug ins Reck schrauben und fragte dann, ob du mal Käfigmuttern. Da konnte ich dann aushelfen. Aber naja.
Passiert häufig, oder? Ich habe immer den Eindruck, andere haben sowas nicht dabei.
So gefühlt ja.
Ein Thema, was bei uns ja sehr wichtig ist, ist das Thema Kabelmanagement.
Kabelmanagement
also,
ist alles.
Es ist alles, genau. Und wenn man einmal irgendwie 25 Kabelbinder aufknipsen muss, um ein Kabel zu verlegen, ja, dann ist man schnell dabei, dass man sich da schönere Lösungen versucht. Also wir machen alles mit Velcro.
Genau, alles. Richtig. Ne, Kabelbinder sind zu Recht verpönt. Ja. Da gibt es dann nicht mehr den Blick des Todes. Also dann, das wird wirklich, ich will nicht sagen hart bestraft, aber muss man auch wirklich mal sagen, Kabelbinder sind wirklich eine Sünde. Also wenn man sein Zeug schon ordentlich verkabelt, dann benutzt man dafür bitte keine Kabelbinder. Macht man es natürlich den Kollegen, die nach einem da ans Reck müssen, das Leben schwer. Wenn man Kabel einziehen muss, wenn man dann erstmal den Kabelbinder aufpitchen muss, bla bla bla. Plus natürlich die Kollegen, die Kabelbinder dann nicht eng an der Durchführung abpitchen, sondern immer so ein bisschen so eine scharfe Kante stehen lassen.
Au.
Ja, super.
Autsch. Sehr nett. Dankeschön.
Genau. Ist auch mal sehr nett.
Ja, wobei ich kürzlich gehört habe von einem unserer Kollegen, der erzählte mir von einem Bekannten, der eine Elektrikerlehre gemacht hat, und die kriegen das wirklich beigebracht. Alle 10 Zentimeter schön Kabelbinder. Warum auch immer das so sein muss.
Also ich bitte dich, als das Haus, in dem ich hier sitze, gebaut wurde und die Decken offen waren, ich habe es dir, du weißt das, du kennst die Geschichte, ich habe hier Glasfaser eingezogen, ja, vorkonfektionierte Kabel, Glasfaser. Und obwohl diese Decken zugemacht wurden und die sind so zugemacht, die werden nicht wieder aufgemacht, habe ich meine Kabel da drin mit Velcro an die anderen Kabel dran gemacht und nicht mit Kabelbindern. Also,
das gehört sich einfach nicht. Ja, bei Glasfaser sowieso.
Aber es ist ja tatsächlich so, also ich meine, wir hatten ja auch so Geschichten mit Kabelbindern, da geht dann halt auch schon mal ein Kabel kaputt. Also gerade bei Glasfaser hatten wir den Fall ja auch schon, ne? Einmal zu fest gezogen, zack, eine Faser gebrochen. Also Kabelbinder sind echt zu vermeiden, deswegen haben wir Velcro da im Einsatz. Ich glaube, das Einzige, wo wir Kabelbinder haben, ist so bei so Beschrifter-Etiketten tatsächlich. Da haben wir noch keine andere, schönere Lösung gefunden. Da gibt es natürlich eine ganze Menge Lösungen, gar keine Frage, aber das ist erstmal die, die für uns ganz gut funktioniert. Besser als irgendwelche P-Touch und Aufkleber, weil meistens lösen die sich dann wieder im warmen Abluftstrom der Server. Gut, und wir haben natürlich auch mal ein bisschen Netzwerkequipment dabei. Ich habe in der Tasche immer so ein Microtik, so ein Hub AC2. Das Schöne an dem Ding ist, der kann halt seinen Strom über PoE beziehen, und wenn man dann halt mal schnell im Zweifelsfall einfach nur so eine LAN-to-Wireless-Bridge braucht, ist das Ding echt Gold wert. Gerade wenn man so Greenfields hat, erstmal irgendwie ein Netzwerk braucht, ein bisschen DHCP braucht, dann kann man den halt mal schön einfach auf den Tisch schmeißen und hat dann Netzwerk. Link packe ich auch mal in die Shownotes, da gibt es auch einen Nachfolger. Der ist ein bisschen größer und der kostet irgendwie einen Fuffi oder so, und dafür ist das echt, echt passabel. Man kann hier sich auch ein bisschen zurecht konfigurieren. Microtik kann man ja ganz gut verbiegen, und ich meine, du kennst das Ding, wir hatten es selber oft genug im Einsatz. Wenn er dann über PoE Strom bekommt, dann kriegt er noch eine IP-Adresse in dem Netz, wo man rein muss. Auf der anderen Seite hängen wir dann im WLAN drin, und wenn es dann noch ein Gäste-WLAN gibt, dann hängt er sich mit einer seiner WLAN-Antennen als WLAN-Client rein, und bupp, hast du dann Internet und bis in dem Netz, wo du rein musst, und ohne dass du da irgendwie Klimmzüge machen musst, und wegen WLAN, da musst du dann auch nicht im Kaltgang sitzen, sondern kannst im angenehmen Warmgang Platz nehmen. Jetzt hatten wir natürlich letzte Woche oder vorletzte Woche, da waren wir ja ein bisschen im Datacenter unterwegs, und man spingst natürlich auch immer wieder mal in die anderen Racks rein, auch wenn man es nicht soll. Aber da scheiden sich ja auch so die Geister dran am Verkabeln. Ne? Was natürlich auffällt ist, eigentlich ist das Einbauen in einem Datacenter immer die schönste Variante, ne? Also nichts ist entspannter, als ein Zeug irgendwie in einem Rechenzentrum unterzubringen. Stellt sich natürlich die Frage, warum macht das nicht jeder?
Warum macht das nicht jeder? Warum haben nach wie vor Firmen ihre Server irgendwo in der Besenkammer, im Druckerraum, im Papierarchiv rumstehen? Wir reden natürlich von Kleinstfirmen. Das ist natürlich das absolute Extrem. Aber warum bringt man diese Server nicht einfach trocken, warm und sicher in ein Datacenter?
Ist natürlich tatsächlich eine interessante Frage, ne? Also ich meine, wir haben beide in unserem Job oft genug beide Extreme gesehen. Ne? Also von wirklich höchste Zertifizierungen bei einem Datacenter, als auch wirklich die Besenkammer. Es gibt da natürlich auch immer noch so das typische Mittelfeld. Und was da auffällt, ist natürlich, dass in den meisten Fällen, ich nenne es jetzt mal, die Serverräume einfach auch historisch bedingt sind. Die sind dann halt da, wo man irgendwann mal die Kabel bei der ersten Netzwerkverkabelung hingezogen hat oder da, wo halt Platz war. Man darf, wenn man neue
im
Gebäude plant,
okay.
Genau. Alles schon erlebt, ne? Alles schon erlebt.
Ja.
Es gibt natürlich immer eine Erklärung, warum die Räumlichkeiten da sind. Aber man muss halt auch sagen, dass solche Räumlichkeiten halt den aktuellen Anforderungen auch oft nicht genügen. Das fängt ja nicht nur beim Thema Zugangskontrolle oder Brandschutz oder sowas ab. Also Brandschutz ist immer so mit das schönste Beispiel. Jeder Kunde wird ja sagen, na Moment, Brandschutz, ich habe ja hier einen Rauchmelder. Ja super, wann schlägt der denn an? Ja, wenn das Teil schon in Flammen
schon
steht.
Schon zu spät.
Genau, also ne, das, was man ja eigentlich haben will, ist ja eine Brandfrüherkennung, die dann besonders früh schon anschlägt.
Löschanlage.
Auch das.
Löschanlagen, ne? Auch ein Thema.
Ja, wobei Löschanlagen sind echt selten. Ne? Und häufig ist eine Löschanlage auch das, was als erstes gestrichen wird, wenn es um Kohle geht. Ne? Das Gleiche ist ja auch bei der Klimatisierung. Also ne, auch da, wir alle kennen das, die drei, vier Split-Geräte, die dann da irgendwie an der Decke hängen. Also eigentlich keine Klimaanlagen, sondern Kühlgeräte. Die dann mangels Wartung im Sommer gerne auch mal den Geist aufgeben. Auch das will man ja eigentlich nicht haben.
Was sind ja zwei. Dafür sind es ja zwei.
Ach so,
ja.
Verstehe. Dann kann immer eins kaputt gehen und der Raum hat dann nur 40 Grad, wenn irgendwas ausgeht. Stellt sich natürlich trotzdem die Frage, ne, warum gehen viel mehr Kunden nicht hin und bringen ihr Zeug wirklich in einem Rechenzentrum unter, also wirklich in einem Rechenzentrum, was den Namen auch verdient, wo wir genau diese Themen, angefangen bei der Zutrittskontrolle, über eine ordentliche Klimatisierung, über eine ordentliche Stromversorgung. Und das heißt ja, Stromversorgung heißt ja in dem Fall auch nicht nur USV und Diesel, sondern auch wirklich so richtig AB-Feed, ne? Von zwei Seiten. Und was uns ja jetzt auch in dem letzten Projekt wirklich nochmal ganz bewusst geworden ist, das ist auch die Internetanbindung. Ich meine, wir haben große unserer Kunden im Rheinland, einen nennenswerten Teil auch in Köln, und es gibt in Köln Gebiete, wo Kunden, keine Ahnung, DSL über einen nassen Schnürsenkel bekommen mit entsprechender Bandbreite.
Genau. Ja,
und die betreiben dann Server mit Terminal-Servern drauf.
Genau, mit Terminal-Servern, und da versuch mal irgendwie dir 8 Mbit oder sowas mit 40 Mitarbeitern zu teilen. Das ist absolut unzumutbar. Ja, und gerade solchen Kunden möchte man dann nur auch gerade empfehlen, dann nehmt doch eure Server und dann stellt die schön in ein Datacenter. Dann, ja, klickt euch DSLer und könnt einfach von überall aus darauf zugreifen.
Genau, weil
dann ist man nicht so an diese kabelgebundenen Anbieter, die es dann einfach nicht hinkriegen, da was Besseres hinzulegen, gebunden. Ne?
Genau, weil im Datacenter kriege ich das, was ich bestelle, und das ist im besten Fall irgendwas zwischen 100 Mbit bis was halt gerade über die Glasfaser da rausfällt. Also da kann man, und es ist ja auch wirklich kein Kostenpunkt. Ne? Also gerade, das ist jetzt mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber ich meine, wir können unseren Kunden, wir haben Racks in Datacentern im Zugriff. Wir können unseren Kunden ja wirklich sagen, okay, diese zwei Höheneinheiten kosten dich x Euro, und von den 10 Gigabit, die da oben vom Panel runterkommen, redundant, kosten dich 100 Mbit flat x Euro. Ne? Da kann man ja wirklich Preise dran schreiben. Aber, und das kennst du sicherlich auch, es gibt auch echt noch den Typ Admin, der ein schlechtes Gefühl dabei hat, wenn er seine Server nicht im Zugriff hat, ne?
Ja, der muss die ab und an mal sehen und mal rausziehen und mal wieder rein, ne? Dann mal ab und zu durchpusten, weiß ich nicht, runterfahren irgendwie. Die
ja, ich oft auch so dieses Thema, ja, was mache ich denn, wenn alles aus ist? Ne? Was mache ich denn, wenn alles aus ist? Genau. Muss ich doch da hingehen und eine Konsole anschließen? Nein, wir verkabeln dir auch das
Nein, ILO. Das machst du ja jetzt schon nicht. Ja, genau, das ist aber, ja, häufig aber wirklich der Fall. Ne? Das ist ja jetzt schon nicht so. Jetzt schon gibt es nicht den Bedarf, dass derjenige ständig in seinen Serverraum läuft. Ne? Also der allgemein der Admin. Warum soll das anders sein, wenn dieser Server meinetwegen 30 Kilometer entfernt steht?
Genau, und wenn mal wirklich ein Knopf gedrückt werden muss, dafür gibt es dann die bezahlten Push-Button-Monkeys, die kann man dann anrufen und sagen, gehst du mal dahin, das Rack, die Höheneinheit, und dann drückst du mal einen Knopf. Also das gibt es ja wirklich. Aber ne, da ist wirklich, es gibt wirklich meiner Ansicht nach überhaupt keinen sinnvollen Grund zu sagen, dass man Server bei sich on-premise betreibt. Tatsächlich sogar eher das Gegenteil. Also es kann mir keiner erzählen, dass er seine Server sicherer und besserer betreibt als in einem vernünftigen Rechenzentrum. Also gerade wenn es um das Ganze drumherum geht und jeder, der dann sagt, ja, aber das ist ja teuer, das kann ich ja viel billiger. Ja klar, du kannst das viel billiger betreiben, weil dein Server steht unter dem scheiß Tisch bei dir. Ja, das ist also eine Diskussion, wo man Äpfel mit Birnen einfach vergleicht. Und da kann ich wirklich nur jeden Kunden ermutigen, guckt euch das wenigstens mal an, redet mit euren Dienstleistern, bringt euer Zeug wirklich vernünftig in einem Rechenzentrum unter, auch wenn das dann nicht mehr bei euch nebenan im Büro steht. Das ist wirklich ein Vorteil auf so vielen Ebenen. Das sollte man wirklich machen. Außer man hat natürlich das Geld, das entsprechend selber zu bauen. Aber auch da ist natürlich das Thema, wann hast du denn mal die Gelegenheit, wirklich Räumlichkeiten entsprechend auszubauen? A, muss man die Räumlichkeiten irgendwo im Gebäude haben oder man muss halt neu bauen und dann muss entsprechend auch das Geld natürlich da sein. Und wir beide kennen das auch, wenn man Architekten das überlässt und Planern überlässt, dann kommt in der Regel nie das raus, was IT möchte. Und wir haben es oft genug erlebt, dass wenn IT ins Boot geholt wurde, war es meistens schon zu spät.
Oft genug. Man muss fairerweise sagen, dass viele der Firmen oder Organisationen, die ihre Server unterm Tisch stehen haben, erst jetzt realisiert haben durch die ganze Situation, dass sie den Mitarbeitern Homeoffice bieten müssen, erst jetzt realisiert haben, dass sie das gar nicht stemmen können mit ihrer 16M-Bit-Leitung etc. Es ist nie zu spät. Ne? Man kann immer noch diesen Server nehmen und woanders hinbringen.
Definitiv. Definitiv. Zumal man dann noch natürlich die Möglichkeit hat, da jemanden das managen zu lassen, der sich auch damit auskennt. Ne? Und das muss man natürlich auch dazu sagen, es sind natürlich dann auch deutsche Rechenzentren. Das heißt, wenn die Alternative lautet, keine Ahnung, irgendwie das Zeug irgendwie in die Cloud zu stellen, Azure oder sonst irgendwo, in der Regel lässt sich halt ein Rechenzentrum in Düsseldorf, in Köln, in Frankfurt, in München, in Hamburg, in Berlin immer noch besser verkaufen beim lokalen Datenschützer als die Cloud. Also insofern, jeder sei mal ermutigt, da mal zu überlegen, ob er seine Server weiterhin in der Besenkammer stehen haben will oder ob er die mal in ein vernünftiges Rechenzentrum stellen will, weil ist auch alles viel sicherer. Ne? Das Internet, was daraus fällt, das landet auch auf einer Firewall. Hattest du ja auch jetzt noch mal ein Erlebnis der dritten Art, wie man es nicht machen sollte, so mit Firewalls und Vertrauen.
Ja, genau, Vertrauen. Zero Trust.
Vertraue keinem,
ist immer so ein Buzzword. Vertraue keinem, vertraue nicht den Rechnern in deinem eigenen Netzwerk, nicht den Admins in deinem eigenen Netzwerk und erst recht um Himmels Willen nicht irgendeinem Dienstleister, sage ich jetzt mal. Wir bauen es von uns aus, wenn wir für Kunden arbeiten, Verbindungen dahin aufbauen, by default so, dass wir so wenig wie möglich können. Ja, also dass wir haben auf beiden Enden eine Firewall. Ich hatte jetzt eine lustige Diskussion mit TK-Dienstleistern, die dann der Meinung waren, naja, da brauchen wir ja bei dem Kunden eine eigene Internetleitung und da klemmen wir unsere Firewall dran und dann bauen wir damit einen Tunnel und dann greifen wir darüber auf die Server zu beim Kunden in der Domäne.
Und wo wollte der Dienstleister seine Firewall anschließen?
An eine eigene Leitung. Also quasi noch so ein extra Weg ins Internet, ganz tolle Idee.
Und die LAN-Seite seiner Firewall an den Core vom Kunden?
Natürlich an den Core-Switch vom Kunden, exakt. Lack das war der gesoffen. Plan ursprünglich. Vor allen Dingen, weil ich kenne deine Firewall nicht. Ich weiß nicht, was du darauf konfigurierst.
Aber es ist ja schon interessant. Ne? Mhm. Also das bedarf ja dann schon eines ordentlichen Vertrauens dem Dienstleister gegenüber. Also nicht, dass ich mir nicht vertrauen würde oder uns nicht vertrauen würde, aber ich weiß, dass wir sowas nicht bauen würden. Also ich gehe nicht mehr auf die Idee, das zu fordern.
Genau, nicht der Punkt. Ja, es kam am Ende, war das dann aber eher die Frage, dass ich mit den falschen Leuten gesprochen habe. Das war am Ende, offen gesagt, ein Vertriebler, der einfach diese Firewall verkaufen wollte und nicht wirklich die technische Ahnung hatte. Als ich den richtigen technischen Ansprechpartner hatte, war der selbstverständlich der Meinung, nein, das bauen wir schön hier so mit Secure Remote Services etc.
Alles in Ordnung da an der Front. Was wäre denn der richtige Ansatz? Also ne, vielleicht nochmal, also Zero Trust heißt ja tatsächlich, vertraue keinem, man misstraut erstmal grundsätzlich allem, was irgendwie ins Netzwerk rein will. Und wenn man das jetzt nochmal ganz, ganz konkret runterbricht auf das Thema Firewalls oder Weitverkehrsverbindungen, wir predigen ja auch immer, ja, mach am besten auch das ganze Core-Routing auf einer Firewall, Stichwort Data Center Firewall und alles, was du irgendwie an Weitverkehrsanbindungen hast und sei es ein MPLS, wo deine Niederlassung dranhängt, da terminierst du schön auf einer Firewall. Warum eigentlich? Also wir kennen es ja aus der Vergangenheit auch oft genug, dass da diese ganzen MPLS-Router von einer Telekom oder von einer Colt oder ich weiß nicht wem dann irgendwie schön direkt am Core-Switch geklemmt wurden. Warum sollte man das nicht machen?
Weil du damit dein Netzwerk in einer Art und Weise öffnest, die du nicht kontrollierst. Du hast einen Remote-Standort. Oder wir haben jetzt das Data Center. Ja? Das ist ein anderer Standort. Deine Clients sitzen bei dir im Unternehmen. Dein Data Center ist im Standort. Jetzt infiziert sich einer deiner Clients. Möchtest du doch möglichst vom Data Center fernhalten. Also, was machst du? Firewall dazwischen. Lass nur das zu, was notwendig ist zum Arbeiten. Und genauso, wenn wir eben Verträge mit Dienstleistern, wenn wir darüber reden, wirklich eine sehr eingeschränkte Liste, was braucht ihr an Ports geöffnet, damit ihr arbeiten könnt. Mehr nicht. Na, ihr braucht kein Internet haben da auf eurer Kiste, die ich euch in die DMZ reinstelle. Nicht mehr als nötig, ja.
Also klar.
Ich führe da auch gerne immer jede Diskussion, wenn nötig.
Ja, ich meine, es ist ja schon interessant, wenn man dann halt den eigenen Netzen in Remote-Standorten schon nicht traut. Aber klar, wenn man natürlich mal annimmt, dass natürlich auch dort sich ein Rechner über einen USB-Stick oder auch über eine Mail irgendwas einfangen kann, je mehr du natürlich dann deine Netze gegeneinander abschottest, desto besser natürlich. Ne? Also das hat man, glaube ich, beim letzten Mal
können ja auch. Das können auch Fremdgeräte sein, du weißt es doch gar nicht. Ne? Dann hat der im Außenstandort da irgendwo einen Mini-Switch auf dem Tisch stehen, klemmt sich einer dran.
Ja, das ist ja auch dieses Thema Port Security. Ne? Da gehen wir ja auch sehr gerne mit zu Kunden und in meinen Augen ein total unterbewertetes Thema.
Absolut.
Überhaupt, ne? Dass man halt quasi, ne, das ist ja immer so dieser ultimative Test, gehst du irgendwo hin, eine Dose reingesteckt, IP bekommen, super. Ich glaube, das ist auch mal bei allen
Tests. Selbst wenn ich keine bekommen habe.
Kannst du immer noch wahrscheinlich
genügend. Selbst wenn ich keine bekommen habe.
Genügend genau. Sehen, genau. Aber da können wir ja vielleicht mal, das ist ein schönes Stichwort, vielleicht können wir da mal eine gesonderte Folge zum Thema Zero Trust machen. Aber
sehr gerne.
Hier an der Stelle gesagt, also ne, unsere ganz klare Empfehlung ist, wann immer ihr irgendwie Weitverkehrs Anbindungen habt, terminiert ihr auf der Firewall grundsätzlich auch. Immer eine gute Idee, auch im Netzwerkkern eine Firewall zu haben, Data Center Firewall, um da Netze gegeneinander abzuschotten, weil auch das ist im Sinne auch von Security oder auch, wenn es um Ransomware geht, immer der beste Schutz. Ne? Dass man halt einfach Systeme, die nicht miteinander reden müssen, auch nicht es nicht zulässt, dass die miteinander reden. Genau.
Ja, jetzt habe ich meinen Aufreger der Woche vorgezogen.
Jetzt hast du den Aufreger deiner Woche vorgezogen.
Ich habe meinen Aufreger der Woche vorgezogen. Jetzt musst du deinen erzählen.
Dann komme ich jetzt zu meinem Aufreger der Woche. Und ich hatte das ja eingangs erwähnt. Ich habe immer noch Puls. Ja. Leider ist bei meinem Arbeitslaptop ein USB-C-Anschluss kaputt gegangen. Passiert. Muss auch dazu sagen, auf diesem kleinen USB-C-Anschluss ist natürlich auch wahnsinnig viel mechanische Belastung drauf. Das ist dann auch der auch gewesen, wo man typischerweise dann schon mal das Power Supply dran steckt. Naja, USB-C-Defekt, kein Problem. Hast ja 5 Jahre vor Ort auf dem Lenovo-Hobel. Habe ich also schön ein Ticket aufgemacht, habe den Fall dargelegt, einen Tag gewartet und dann wurde mein Ticket kommentarlos geschlossen. Dann habe ich angerufen, dann wurde mir gesagt, komisch, dass das Ticket geschlossen wurde, könnte sich jetzt auch nicht erklären, gibt es nochmal an seinen Teamleiter weiter, kein Problem, gut. Einen Tag später war immer noch nichts getan. Daraufhin habe ich dann nochmal angerufen. Der Kollege war dann natürlich ein bisschen mehr auf Zack, sagte, ja, verdammt, wir haben unser Ticketsystem hier geändert. Er vermutet da einen Fehler. Er nimmt mal gerade alle Daten auf und dann wird das schon. Naja, irgendwie eine Viertelstunde gebraucht, alle Daten aufgenommen, gar nicht weiter hinterfragt, direkt das Teil rausgeschickt. Das kam dann auch am Freitag per UPS und heute oder gestern hat sich dann Techniker angekündigt, heute kam er dann vorbei. Ja, und dann Mainboard-Tausch beim Hauptarbeitsgerät. Das ist ja schon so ein bisschen so, als ob man einen nahen Angehörigen zu einer schwierigen OP begleitet. Ja? Der gute Mann war im Arbeitszimmer, das Gerät bei ihm, das Teil da und ich bin dann vor der Tür nervös auf und ab gegangen. Ja? Und wie im schlechten Film, die Tür ging auf, ich bin von der Couch aufgesprungen und dann kam dieses Nicken, er wird es schaffen. Leute, echt, Mainboard-Tausch ist heute echt die Pest. Ne? Also Pro-Tipp Nummer 1, das BitLocker, ja, Recovery-Key ausdrucken oder vorm Runterfahren von Mainboard-Tausch BitLocker-Schutz anhalten. Habt ihr den Recovery-Key nicht, habt ihr ein Problem, Board getauscht, will auf jeden Fall Recovery-Key haben. Punkt 2, wenn ihr Windows Hello verwendet, also irgendwie Gesichtserkennung, PIN, Fingerabdruck, ist alles weg. Ja, hoffentlich erinnert ihr euch an das Kennwort von eurem lokalen User. Ja, habe ich dann aber zum Glück vorher auch nochmal gecheckt, dass ich das Kennwort habe, weil ich bin ja eine faule Sau, ich habe ja immer wieder Fingerabdruck oder PIN. Ja. Ihr habt Windows 11, ja, dann braucht ihr auf jeden Fall auch eine Internetverbindung. Sonst passiert da nämlich auch nichts mehr. Weil, ne, also ich melde mich zum Beispiel mit einem Microsoft-Account an, das gleiche würde aber auch passieren, wenn ihr da mit einem Hybrid, na gut, ein Hybrid-Joint-Device nicht, aber wenn es halt komplett Azure AD-Joint ist, dann wird auch das lustig. Naja, auf jeden Fall, dann fängt danach auch dann erstmal alles an. MFA ist dann erstmal alles weg, also überall neue MFA-Eingaben, dann Fingerabdrücke neu erkennen und BIOS wieder alles zurecht dengeln. Und dann hat das geklappt, aber ich hatte ja dieses kleine Mainboard-Drama bei dir, bei deinem letzten Working Device mitbekommen.
Ja, mein letztes Working Device hat 3 Mainboards durch und glaub mir, der Effekt, dass man nervös ist und dann hofft, dass das gut übersteht, der lässt nach beim zweiten, dritten Mainboard-Tausch.
Also jetzt bitte, ne? Das hat mir jetzt gereicht. Das hat mir jetzt echt gereicht. Ja. Muss man dazu sagen, alles cool. Der Typ von der Servicetechniker hat echt einen sauberen Job gemacht. Hat alles total problemlos geklappt. Ich bin sehr glücklich und gerade wird mein Notebook auch wieder über den USB-C-Anschluss mit Strom und Dock versorgt, der heute Morgen noch defekt war. Insofern, Lenovo, vielen Dank. Hab da gut gemacht. Aber gut, kann Lenovo auch nichts für. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem, dass diese USB-C-Ports irgendwie nicht wirklich dafür ausgelegt sind, dass man da 3 Jahre lang jeden Tag irgendwie Sachen rein und raus steckt.
Wohl wahr.
Genau. Ja, dann hast du ja deinen Aufreger der Woche quasi schon vorgezogen.
Ja, leider.
Dann kommen wir aber jetzt auch langsam zum Ende dieser Folge. Heute mal mit ein paar mehr Themen. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann lasst es uns wissen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Dann zur nächsten Folge vom Wartungsfenster. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und hinterlasst uns fleißig Kommentare und Bewertungen.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.